Gut, das letzte Mal haben wir mit der Dirac-Gleichung begonnen. Das ist auch der Versuch, eine Wellengleichung im Rahmen der speziellen Relativitätstheorie aufzustellen, mit der wir Quantenmechanik machen können. Und wir haben bereits also gesehen, es ist einerseits ein bisschen technisch komplizierter, aber unter Umständen auch erfolgreicher. Also die Idee war praktisch ähnlich wie in der kleinen Gordon-Gleichung. Wir wollten, dass die relativistische Energie-Impuls-Beziehung realisiert ist. Also der Startpunkt war, dass halt E² gleich M² plus P² ist. Aber wir haben nicht in naiver Weise, wie in der kleinen Gordon-Gleichung, jetzt hier direkt das Korrespondenzprinzip angewandt, sondern wir haben eine andere Forderung noch gemacht, nämlich was bei der kleinen Gordon-Gleichung zu Problemen geführt hat. Also wir haben gesagt, es muss linear in den Ableitungen sein. Und diese Linearität in den Ableitungen, das ja, gibt uns halt Grund zur Hoffnung, dass die, also wenn eine Kontinuitätsgleichung rauskommt, dass die zugehörige Dichte dann positiv ist und als Wahrscheinlichkeit interpretiert werden kann. Also umgekehrt, wenn ihr euch erinnert, bei der kleinen Gordon-Gleichung war gerade die Tatsache, dass halt die dann quadratisch in den Ableitungen war, hat dazu geführt, dass man zum Beispiel zu einem Zeitpunkt das Phi und die Zeitableitung vorgeben konnte und damit hat man halt auch negative Dichten bekommen. Deswegen war das da ein Schwachpunkt. Also das war der Startpunkt und dann haben wir halt den allgemeinsten linearen Ansatz gemacht und dann haben wir das letzte Mal diese Beziehung da eingebaut in diesen Ansatz, dass die erfüllt ist. Und naja, das war dann einiges an Arbeit. Wir haben auch gesehen, dass es offenbar keine ganz primitive Struktur haben kann. Also irgendwo hat man dann Gleichungen für Koeffizienten und diese Koeffizienten, die konnte man mit normalen Zahlen diese Bedingungen nicht erfüllen und das Ganze nur mit Matrizen machen. Also am Ende hat man eine Gleichung und die solltet ihr euch wirklich merken, weil die halt sehr zentral ist, in dieser Form stehen. I Gamma μ d μ minus m psi gleich 0. Also das ist die Dirac-Gleichung. Wobei die Gamma-Mys, das sind ja, diese in Anführungszeichen Koeffizienten, die wir bestimmt haben. Und das sind 4x4 Matrizen. Und wenn man das also sorgfältig macht, wenn halt hier eine 4x4 Matrix steht, muss auch hier eine 4x4 Matrix stehen. Also das, was hier steht, ist die übliche Notation. Aber gerade vielleicht am Anfang ist es zweckmäßig, wenn man hier sich noch eine Identitätsmatrix der Größe 4x4 dazu schreibt oder zumindest dazu denkt. Also es ist wichtig auch, dass er jetzt in dieser Notation, die immer komplizierter wird, auch gerade wenn man dann Richtung Quantenfeldtheorie geht, dass man wirklich versteht, was ist die Struktur der einzelnen Objekte. Naja, eine Konsequenz, wenn halt also dieses ganze Ding in Klammern offenbar eine 4x4 Matrix ist, dann muss halt auch die Wellenfunktion eine Struktur haben, die dazu passt. Nämlich ist es dann auch ein vierkomponentiges Objekt, Psi 1 bis Psi 4. Und das nennt man auch Spinor und halt die vier Einträge, die Spinor-Komponenten. Wobei also wichtig ist, auch wenn das jetzt vier Stück sind, das ist nicht ein Vierervektor, also wenn er eine Lorentz-Transformation macht, dann wird sich das nicht so transformieren, wie man es zum Beispiel vom Raumzeit-Vierervektor kennen. Also wenn man so will, es ist irgendwo Zufall, dass das gerade vier Komponenten sind oder dass hier 4x4 Matrizen waren. Also wenn er in andere Anzahlen von Raumzeitdimensionen geht, also das kann man machen, man kann Relativitätstheorie und Quantenmechanik in beliebiger Anzahl formulieren, gerade zum Beispiel Stringtheoretiker brauchen 10 oder 11 Dimensionen und da wird dann auch das offensichtlich, dass das ja nicht notwendigerweise eine vierkomponentige Größe ist, wenn ich in, oder eine n-komponentige Größe, wenn ich in n-Raumzeitdimensionen gehe, wobei halt dann das Äquivalent zum Vierervektor natürlich nach wie vor n-Einträge hat. Also deswegen, was ich hier eigentlich jetzt nochmal sagen will, es sind immer mehr Objekte mit immer komplizierteren Transformationsverhalten oder zumindest kompliziert, wenn man halt damit anfängt, wenn man es erstmal begriffen hat, dann ist das Ganze sehr konsistent und vernünftig. Aber auf dem Hausaufgabenzettel mal die letzte Aufgabe, das sollte man die Dirac-Gleichung in zwei Dimensionen zum Beispiel formulieren. also eine Raum- und eine Zeitdimension, und euch überlegen, wie groß dann diese Gamma-Matrizen sind und wie groß das Binor dann ist. Wobei, um so ein bisschen das Ergebnis schon vorwegzunehmen, also auch da kommt raus, dass bei zwei Dimensionen der Grad 2 Einträge hat, aber wie schon gesagt, das ist nicht unbedingt ein Schema, was sich dann auf höhere Dimensionen fortsetzt. Ja, dann noch eine Bemerkung, zumindest war das, wie ich damit begonnen habe, mein Fehler, wo ich begangen habe, das Gamma μ, das hat einen Viererindex, aber das ist nichtsdestotrotz eine Konstante oder ein Satz von konstanten Matrizen, die hatte ich das letzte Mal ja angegeben. Also wenn ich eine Lorentz-Transformation mache, dann verändert sich das Gamma nicht, aber was sich verändert, und das werden wir später uns noch angucken, das ist dieses Psi hier. Also die Logik sozusagen ist, wenn ich das Gamma μ, also mit einem Index μ, zwischen ein Psi und nochmal ein Psi reinschreibe, dann wird sich das Ganze wie ein Vierervektor transformieren, aber deswegen, weil sich halt das Psi und das andere Psi, was dann von links kommt, in einer geeigneten Weise transformiert, dass sich gerade das Produkt von beiden wie ein Vierervektor transformiert. Also irgendwo, das geht jetzt wahrscheinlich ein bisschen weit, aber habt ihr das auch schon mal gesehen, wahrscheinlich in Quantenmechanik 1, sagt euch Clebsch-Gordan, Kopplung und Koeffizienten, was, also da habt ihr Spins zusammengehängt, und was hier letztendlich passiert, also ein Vierervektor, das ist, ich nehme an, dass das noch nicht so richtig präsent ist, aber ein Vierervektor zum Beispiel ist ja das elektromagnetische Feld, das A μ. Und ihr wisst, denke ich, dass ein Photon ein Spin 1 hat. Und wenn ich hier jetzt ein, ja, habe ich das letzte Mal gesagt, Elektron stehen habe, das hat Spin 1/2. Und jetzt gerade meine Aussage war, wenn hier ein Spinor steht und hier ein Spinor steht, das sind zwei Spin 1/2-Teilchen und die waren halt mit dem Gamma in gewisser Weise gerade so zusammengehängt, dass dann ein Spin-1-Ding rauskommt, also wieder ein Vierervektor. Also letztendlich, was hier auch in sehr, wahrscheinlich jetzt für euch nicht offensichtlicher Art und Weise steht, das hat viel mit diesen Clebsch-Gordan-Sachen zu tun. Also ich plane und ich hoffe, dass die Zeit noch ausreicht, noch so ein kleines Unterkapitel über Symmetrien zu machen, wobei ich da nicht jetzt irgendwie versucht die graue Theorie von Symmetrien zu machen, sondern was ich da im Sinn habe, ist eigentlich, dass man nochmal diese Dirac-Gleichung als Beispiel sich herleitet, aber auf eine ganz andere Art und Weise, wo man Symmetrien und Transformationsverhalten von Spin 1/2 und Spin 1 Teilchen sich anguckt, und dann kommt es auch irgendwo raus. Also das, was ich jetzt hier andeute und was wahrscheinlich ja, bestenfalls so ein bisschen zu erahnen ist, machen wir hoffentlich noch ein bisschen genauer. Gut, also das war, glaube ich, das, was wir im Wesentlichen das letzte Mal hatten. Also ich meine, die Gamma-Matrizen jetzt nochmal anzuschreiben, das macht keinen Sinn. Die müsst ihr aus meiner Sicht nicht auswendig lernen. Was ihr vielleicht noch im Kopf behalten solltet, ist, dass da die Pauli-Matrizen wieder drinstecken. Also das ist ein Anzeichen, dass... Das brauchst du noch oder soll ich Müll? Also die Pauli-Matrizen stecken in den Gammas drin, was halt schon andeutet, dass irgendwie das, was mit Spin zu tun hat und das damit die Spin-Komponenten sind. Wobei auch das werden wir jetzt heute noch genauer machen. Ja, und was wir uns auch angeguckt haben, ist letzte Mal ganz am Ende noch, dass halt eine Kontinuitätsgleichung existiert mit einem zugehörigen Strom. Und diese Dichte, also die Nullkomponente von dem Strom, ist positiv. Also das war so die erste Erfolgsmeldung, die wir sozusagen im Vergleich zur kleinen Gordon-Gleichung hatten, dass man halt unter Umständen das hier da, wie in der nicht-relativistischen Quantenmechanik, wenn wir es Betrag nehmen und quadrieren, als Aufenthaltswahrscheinlichkeit interpretieren können. Gut, also so weit waren wir gekommen. Und jetzt gehen wir also zur Lösung der Dirac-Gleichung. Das wird uns auch so ein bisschen Informationen gerade über die Bedeutung dieser vier Komponenten geben. Naja, und überhaupt natürlich ist es Ziel der Quantenmechanik, immer die Schrödinger- oder Wellengleichungen zu lösen. Gut, also die erste Beobachtung, der erste Kommentar ist, dass die Dirac-Gleichung die enthält die Klein-Gordon-Gleichung. Also was das bedeuten soll, ist, wir sind ja mit dieser Beziehung gestartet und diese Beziehung ist ja, wenn ich das Korrespondenzprinzip anwende, unmittelbar die Klein-Gordon-Gleichung. Also sozusagen die Klein-Gordon-Gleichung oder der wesentliche Inhalt in die Dirac-Gleichung auch eingeflossen und sollte halt irgendwie sich darin auch widerspiegeln. Naja, und also diese Erkenntnis, die ja, führt zur Vermutung, dass ein Spinor Psi, der die Dirac-Gleichung erfüllt, der sollte oder muss, also je nachdem, wie hart man es jetzt formulieren will, auch die Klein-Gordon-Gleichung erfüllen. Naja, und also warum nenne ich das? Weil wir halt jetzt für die Lösung einen Ansatz machen und diesen Ansatz, den orientieren wir halt gerade an der Lösung der Klein-Gordon-Gleichung, die wir schon diskutiert haben. Also der Ansatz, den wir jetzt machen für dieses Psi, das wird halt diese Lösung sein, die wir damals gefunden haben. Das waren auch so ebene Wellen, plus oder minus i e k t minus kx hat man das damals genannt, wobei das e von k definiert war als eine positive Größe, nämlich m Quadrat plus k Quadrat hoch ein halb. Und halt dieses Plus und dieses Minus, was da oben momentan noch zu wählen ist, dann gerade den Lösungen positiver und negativer Energie, wobei uns letztere da auch massiv gestört haben. Also das bleibt jetzt abzuwarten, ob wir da auch irgendwas machen können im Rahmen der Dirac-Gleichung. Und die Antwort, die kann ich jetzt auch schon geben, die werden zwar existieren, aber die kann man sehr schön erklären. Also das wird auch kein echtes Problem sein. Gut, also das ist der Ansatz und von der mathematischen Struktur stimmt das jetzt natürlich noch nicht. Hier haben wir vier Komponenten und hier steht jetzt nur eine Komponente. Also schreiben wir halt noch vier Koeffizienten davor. Und wie ich das jetzt mache, das ist eine Konvention, die mir die Lösung dann erleichtert. Also ich nenne das Phi und Chi von K, wobei Phi und Chi halt wieder zweikomponentige Objekte sind. Also die haben zwei Komponenten. Warum das praktisch ist, das so jetzt hinzuschreiben und zum Beispiel nicht vier Zahlen da untereinander zu nehmen, das werden wir dann gleich sehen. Gut. Dann ja, also was macht man zur Lösung? Man nimmt halt den Ansatz und man setzt es in die Dirac-Gleichung ein. Jetzt ist vielleicht doch noch ganz zweckmäßig, dass man ein bisschen besser sieht, wie jetzt die nächste Zeile zustande kommt, wenn ich die Gamma-Matrizen angebe. Also Gamma 0 war plus 1, minus 1, 0, 0 und Gamma J, das war minus Sigma J plus Sigma J 0, 0. Wobei auch hier habe ich jetzt so eine vielleicht ein bisschen nachlässige Schreibweise gewählt, wie ich es hier auch schon gemacht habe. Die 1 ist jetzt nicht eine wirkliche 1, sondern das ist, also wenn man es sauber macht, eine 2x2 Matrix. Und naja, die Sigma-Matrizen, die wisst ihr, dass 2x2 sind und diese Nullen sind halt auch Blöcke von 2x2 Nullern. Und das ist auch der Grund gewesen, warum ich hier jetzt so zweikomponentige Objekte eingeführt habe, weil diese zweikomponentigen Objekte, die gehen jetzt halt entweder auf die obere oder auf die untere Pauli-Matrix oder halt auf dieses positive oder auf dieses negative Vorzeichen. Also es wäre halt mehr Schreibarbeit gewesen, wenn ich jetzt da das wirklich ganz einzeln in vier Komponenten gemacht hätte. So ist es halt relativ praktisch. Naja, und was also rauskommt, wenn man das Ganze einsetzt, sind Also die Dirac-Gleichungen sind ja ohnehin vier Gleichungen übereinander geschrieben, wenn man das ausmultipliziert wegen dieser 4-mal-4-Struktur. Und jetzt haben wir halt auch vier Gleichungen, wobei das effektiv jetzt wieder zwei Gleichungen in zweikomponentigen Objekten sind. Also ich schreibe sie einfach mal hin. Einsetzen in 177, also die Dirac-Gleichung. Dann haben wir e von k minus plus m phi von k minus sigma Vektor k chi k gleich 0 und wir haben e von k plus minus m chi von k minus sigma k phi von k ist gleich 0. Also kann man sich überlegen, wo jetzt das herkommt. Also ich meine, hier haben wir die Ableitungen stehen. Die Ableitungen, die verschwinden deswegen, weil die Ableitungen, die wirken halt auf diese E-Funktion. Die E-Funktion reproduziert sich. Und es kommt übers Nachdifferenzieren halt für die Zeitableitung im Wesentlichen ein Minus plus IE runter oder für die räumliche Ableitung ein Plus minus I mal K. Und am Ende steht ja dieser I-Faktor vor jedem Term in der Gleichung, also kann ich den wegwerfen. Deswegen tritt er hier nicht mehr auf. Und was man jetzt halt tun muss, man muss irgendwie, wenn das so wenig Zwischenschritte sind, würde ich empfehlen, macht er das halt nochmal zu Hause. Man muss jetzt halt gerade bei diesen Gammas aufpassen und halt sich überlegen, gemäß diesen beiden Strukturen hier, wie verteilen sich die Phis und die Keys und was kommt übers Nachdifferenzieren rein. Also am einfachsten ist wahrscheinlich dieser M-Term. Der M-Term enthält ja nur eine Diagonalmatrix, also steht halt in der oberen Gleichung, wenn ich das hier hin multipliziere, Phi mal M, in der unteren Gleichung Chi mal M mit diesem Minuszeichen da. Die Tatsache, dass hier Vorzeichenwechsel sind, ist offenbar dem halt geschuldet, dass die ganze Gleichung, wenn ein Plus steht, nochmal mit dem Minus durchmultipliziert wurde. Das ist deswegen gemacht, dass das E letztendlich positiv ist. Ja, bei den anderen Sachen muss man es halt genauso machen. Also die Zeitableitung, die wird mit dem Gamma 0 multipliziert. Das Gamma 0 ist auch relativ einfacher Diagonalstruktur. Allerdings tritt einmal ein Plus und einmal ein Minus auf. Das heißt, das wird in der oberen Gleichung und in der unteren Gleichung relativ ein umgekehrtes Vorzeichen zum Beispiel zum M haben. Und naja, genau das sieht man in diesem Vorzeichenwechsel hier. Und ja, hier zum Beispiel ist halt die Struktur entgegengesetzt diagonal. Also das wird bedeuten, dass Phi und Chi die Position tauscht, dass das obere nach unten wandert und das untere nach oben. Das sieht man jetzt da hinten, dass halt diese Sigmas, die vom Gamma J kommen, gerade Chi in der oberen Gleichung und Phi in der unteren haben im Gegensatz zum ersten Term. Also ich glaube, jetzt im Detail das auszuxen, müssen wir nicht. Ich vermute, jeder hat so eine grobe Vorstellung, dass, wenn er das sorgfältig aufs Papier schreibt, diese beiden Gleichungen hier rauskommen. Gut, und also ich habe das jetzt schon sorgfältig gemacht. Das obere, das ist gerade dieses obere Vorzeichen und das untere ist halt das untere Vorzeichen. Und wenn wir an die kleinen Gordon-Gleichungen zurückdenken oder auch ans Korrespondenzprinzip, dann ist das obere Vorzeichen positive Energie und das untere, das ist negative Energie. Also muss ja nur in Hamilton-Operator drauf anwenden, also die Energie. Und die ist halt I dt. Naja, und dann sieht man, dass positives Vorzeichen halt negatives Vorzeichen zu positiver Energie führt und umgekehrt. Und jetzt, wenn wir also die beiden Fälle studieren, das in einem zu machen, ist ein bisschen unpraktisch. Also oberes Vorzeichen Psi proportional zu E hoch minus I E von K T minus Kx. Also positive Energie. So, jetzt nochmal benennen, diese zwei da, das ist die 179 im Skript und das ist die 180. Ich fange mit der unteren Gleichung an. Umstellen von 180, also auflösen nach Chi, habe ich Chi von K gleich Sigma K dividiert durch E von K plus M mal Phi von K. Also es ist, man muss ein bisschen aufpassen, es ist ja eigentlich es sind zwei Gleichungen, das hier und das hier sind Matrizen, nur da vorne, das sind halt wieder Identitätsmatrizen, die hiervon kommen oder aber hiervon kommen, und die Identitätsmatrix, die ist nicht schwierig, die kann ich also invertieren, indem ich halt auch wieder mit Identität multipliziere oder in Anführungszeichen kann ich auch sagen, ich kann es direkt durchdividieren, deswegen ist leicht nach diesem Key hier aufzulösen und das auf die andere Seite zu schaffen. Und das zeigt zum Beispiel schon, dass die oberen und die unteren beiden Komponenten nicht unabhängig sind, sondern in ganz spezieller Weise voneinander abhängen. Also wenn ich halt das Phi mir entweder vorgebe, das werden wir jetzt gleich noch sehen, oder wenn das auch rauskommt, dann ist diese Gleichung schon die, die halt die anderen beiden Komponenten, nämlich das Chi in unserer Gesamtlösung, wie sie da oben steht, festlegt. So, und also wenn jetzt Chi bestimmt ist über diese Gleichung, müssen wir also nur noch Phi bestimmen. Und für Phi gehen wir halt in die obere Gleichung rein, ins 179. Einsetzen. 179 und also das liefert E von K minus M minus Sigma K zum Quadrat E von K plus M Phi von K ist 0. Naja, da ist auch nicht viel passiert. Also für Chi habe ich jetzt halt das, was wir hier gefunden haben, eingesetzt. Und dann ergibt sich halt gerade dieser bisschen kompliziertere Term mit dem Vorteil, dass halt das Chi dann auch zu einem Phi wird und ich das Phi halt insgesamt ausklammern kann oder das überall da davor steht. So, das ist jetzt noch relativ kompliziert, aber meine Behauptung ist, dass das hier 0 ist, und dann ist es natürlich eine sehr einfache Gleichung. Das ist deswegen 0, oder man sieht, dass das 0 ist, wenn man das Sigma mal K zum Quadrat ausrechnet. Also eine kurze Nebenrechnung. Sigma K zum Quadrat, das ist ja K Quadrat. Also, ich weiß nicht, ob ihr das unmittelbar seht, aber was passiert, wenn man eine Pauli-Matrix quadriert? Wisst ihr das auswendig? Das ist 1, also kann man mal überlegen. Also zum Beispiel die Pauli-Matrix 3, das ist die einfachste, die sieht ja so aus. Also wenn ich die quadriere, dann gibt das offenbar die Identitätsmatrix. Und naja, das ist ja, also wenn ich das aus x, meine, das sind Sigma mal k, das ist halt ein bisschen komplizierteres Objekt, aber wenn man das Quadrat dann aufschreibt, dann wird da rauskommen, dass das K Quadrat ist, aus den Gründen, dass zum Beispiel eine Pauli-Matrix quadriert 1 ist. Und K Quadrat, das hat man auch aufgeschrieben, das ist ja unsere, also das Äquivalent hier vom P in unserem Ansatz, also das erfüllt wieder diese relativistische Energie-Impuls-Beziehung. E von K minus M Quadrat. Ich glaube, da hinten hat man sogar, hier steht es mit K nochmal aufgeschrieben. Und hier kann ich jetzt, ich glaube, das nennt sich binomische Formel oder was, anwenden. Das kann ich halt schreiben als E von K plus M mal E von K minus M. So, und das, wenn ich jetzt da oben einsetze, dann sieht man, dass ich E plus M mit diesem E plus M wegkürzt und halt ein E minus M übrig bleibt. Und es steht halt auch davor, E minus M, habe ich E minus M minus E minus M. Und das erklärt halt die Null. So, und also wenn jetzt hier halt steht 0 gleich 0, dann kann ich einen beliebigen Phi einsetzen und die Gleichung wird halt erfüllt sein. Und das ist gerade die Antwort auf unsere Frage, die Lösung der Dirac-Gleichung. Also ich kann das Phi für meine positive Energielösung beliebig wählen. Und jetzt, nachdem es ziemlich lang geworden ist, versuche ich nochmal die entscheidenden Dinge einzukringeln. Also Phi kann ich mir aussuchen, wie das aussieht. Dann, hier steht es, wenn ich das Phi irgendwie beliebig festgelegt habe, kann ich das Chi ausrechnen. Und dann ist das hier halt die Lösung der Dirac-Gleichung. Also das stand ja schon irgendwo fest, das wusste man von der Klein-Gordon-Gleichung, dass so eine Art ebene Welle da steht, eine relativistische Verallgemeinerung und die vier Komponenten sind halt so einzurichten. Also das mit dem beliebig, um das gerade noch ein bisschen auszuführen. Jedes beliebige Phi, oder Phi von K, wie man geschrieben, Phi von K möglich. Also zwei linear unabhängige Lösungen. Naja, und der Einfachheit halber oder typischerweise wählt man dann halt Phi 1 gleich n ist jetzt einfach eine Normierungskonstante. Da gibt es noch eine Konvention für. Die ist aber von sehr untergeordneter Bedeutung. Also das Entscheidende ist, dass man halt zwei linear unabhängige Phis, Phi 1 und Phi 2, wählen kann als 1, 0 oder 0, 1. Und ja, halt damit über dieses grün eingekringelte die zwei entsprechenden unabhängigen Lösungen für dieses Gesamt-Psi festgelegt sind. Gut, und das hier sollte auch schon wieder ein bisschen erinnern an irgendwas, also auch wenn wir später noch rigoros machen. Das war ja auch das, was in der nicht-relativistischen Quantenmechanik typischerweise für die beiden linear unabhängigen Spins gehabt habt, hat ein zweikomponentiges Objekt, Spin-Up mit 1, 0 und Spin-Down mit 0, 1. Und später werden wir noch rigoros sehen, dass das wirklich die richtige Interpretation ist. Also hier schreibe ich jetzt ein bisschen vorsichtig hin, aber nichtsdestotrotz auch wieder ein Hinweis auf Spin-Up und Spin-Down. Also halt irgendeine innere Eigenschaft, würde man sagen, von meinem Teilchen, Also ich lege einen Impuls fest und ich entscheide mich für positive Energie, aber trotzdem kann ich halt noch einen inneren Freiheitsgrad so wählen, dass ich eine ohne andere Möglichkeit habe. Und genau das ist halt letztendlich das, was auch beim Spin der Fall ist. So, jetzt also schreibe ich das, was hier in grün, ja, machen wir das auch noch dazu. Also alles, was jetzt grün ist und im Prinzip die Lösung charakterisiert, fasse ich jetzt nochmal zusammen in einer gängigen Konvention. Da kann man dann auch noch ein bisschen was ablesen. Also Spinoren positiver Energie, die notiert man dann meistens mit einem Plus, also das deutet diese positive Energie an. Dann ein Index 1, 2, das bezieht sich jetzt auf diese zwei linear unabhängigen Lösungen, also nennen wir sie schon mal die beiden Spin-Einstellungen. Und ja, der hängt von x ab, wie es auch hier steht. Also das ist jetzt in gewisser Weise diese Gleichung hier, ein bisschen andere Notation. Also auch eine übliche Konvention ist dann diesen Vorfaktor, den ich hier aufgeschlüsselt habe in ein Phi und ein Chi, dass man das als vierkomponentiges Objekt U bezeichnet. Das hat dann auch den Index 1 und 2. Also die beiden Spin-Einstellungen hängt von K ab. Und ja, dann hat diese ebene Welle dahin geschrieben, E hoch minus I, E von K, T minus Kx. So, und das U muss man jetzt halt entsprechend dem, was wir hier gefunden haben, nochmal zusammensammeln. Also man hat als U1 von K als eine der beiden Möglichkeiten, also das ist jetzt eine Definition, hat man halt dieses Phi 1 von K in der oberen Komponente, in der unteren muss das Chi stehen, also steht da halt Sigma K durch E von K plus M Phi 1 von K. Also das ist jetzt eher ein Zwischenschritt oder eine Nebenrechnung. Und das, wo man jetzt was sieht und wo man sich vielleicht grob wenigstens von der Struktur her dann merken kann, ist, wenn man jetzt das ausmultipliziert, also oben ist es einfach, man muss ja nur das Phi 1 abschreiben und das Phi 1, das ist halt 1, 0, bis auf diesen Normierungsfaktor, also da steht das hier drin. Und unten ist es auch nicht so schwierig, also da ist ja auch hier ein 1, 0 drin und dieses 1, 0 muss ich jetzt halt an diese Sigma-Matrix hier hin multiplizieren. Gut, und dieses Sigma, also können wir vielleicht hier nochmal notieren, Sigma 1, das ist 1, 1, Sigma 2, das ist I, minus I, Sigma 3, das ist 1, minus 1, das, wie schon gesagt, sollte man wirklich auswendig parat haben. Diese Pauli-Matrizen kommen in so vielen Anwendungen immer wieder vor. Und jetzt muss man halt ja, im Prinzip genau hingucken. Also Phi 1 ist ja 1, 0, wie hier steht. Das heißt, Sigma 1 wird vom 1, 0 in der unteren Komponente erwischt. Sigma 2 wird auch in der unteren Komponente erwischt. Sigma 3 in der oberen Komponente. Und naja, das Sigma J wird mit dem Kj multipliziert. Also das erklärt jetzt zum Beispiel, dass K3 in der oberen Komponente steht. Sorgfältig macht, plus K 3 dividiert durch E von K plus M und in der unteren Komponente dann plus K1 plus I K2 dividiert durch E von K plus M. Also im Bund nochmal rein. Vier Komponenten, die so separiert sind. Ja, also das ist U1 und U2 sieht halt sehr ähnlich aus. U2 von K, das ist die andere Spin-Einstellung. Den Zwischenschritt, glaube ich, kann ich weglassen hier. Der ist halt ganz genauso, da muss ich Phi2 hinschreiben und dann habe ich halt eine ähnliche Struktur. Vor allem die ersten beiden Komponenten, die, denke ich, sollte man oder kann man wissen. Das ist halt wieder dieses 0,1, naja, und dann gibt es wieder so ein Zeugs hier, wobei dieses Mal halt der 0,1 verwendet wird. Das heißt, in der oberen Komponente wird das mal K1 und K2 auftreten und unten dann das K3. Also im Detail sieht es dann aus, plus K1 minus I K2 durch I von K plus M und unten minus K3 dividiert durch I von K plus M. Also das heißt, wenn man jetzt wirklich Rechnungen macht, dieses Zeug, das leitet man halt einmal her und schlägt es danach und das, was man halt auf seinen Formelzettel oder was schreiben würde, das ist jetzt das, was in dieser blauen Box steht. Also das ist völlig, das ist nichts Neues, aber das ist äquivalent zu dem, was halt jetzt auf den vorherigen Tafeln in Grün da angeschrieben war. Also wenn er das hier parat habt, dann habt ihr eigentlich alles, was er braucht. Gut, jetzt müssen wir das Gleiche im Detail halt nochmal machen für die negative Energie, aber das ist wirklich ein und dasselbe. Also deswegen will ich es eigentlich nicht nochmal vorführen. Ich würde eher sagen, falls es irgendwas jetzt nicht klar wurde, lieber bei diesen Dingen nochmal nachfragen, weil wenn ihr das verstanden habt, das andere, naja, muss man halt, wie gesagt, einfach nur das andere Vorzeichen nehmen von der Gleichung, die ich jetzt gerade weggewischt habe, und begrifflich ganz genau dasselbe durchxen und dann kommt man halt auch auf sehr, sehr ähnliche Ergebnisse. Also war das einsichtig? Gibt es zumindest niemanden, der einen Kopf schüttelt? Dann gebe ich jetzt nur das Ergebnis für so untere Vorzeichen an und das Vorzeichen Psi ist dann halt proportional E hoch plus I EK T minus KX, also die negative Energie und ja, also diese linke Tafel, wie schon gesagt, die spare ich mir, macht ein und selbe wieder, im Wesentlichen ist nur das Ki und das Phi dann bei der Rechnung vertauscht und dann kommt man halt, wie wir hier die blaue Box haben, auf was völlig Äquivalentes, also ein Psi 1 und 2, man würde da zwei linear unabhängige Größen finden, mit einem Minus wird die negative Energie angedeutet und der negative Energie, ja, die Spinor-Struktur, die wird durch V beschrieben oder per Konvention durch V notiert. Also hat man V1, 2 von K mal I hoch plus I EK T minus KX. Und dann muss ich ja das V1 und V2 noch angeben. V1 und V2, das ist auch wieder der Normierungsfaktor, der nicht so entscheidend ist. Und dann halt ein vierkomponentiges Objekt. Und dieses Mal hat man in den unteren beiden Komponenten die Nullen und die Einsen stehen. Und dann halt oben so eine bisschen kompliziertere Struktur plus K1 minus I K2 durch I von K plus M minus K3 durch I von K plus M. Und das kann ich daneben noch schreiben, der andere, der V2 von K, der ist dann N mal 1, 0 und plus K3 durch E von K plus M plus K1 plus I K2 durch E von K plus M. Ein bisschen besser sichtbar zu machen. Wieder diese vier Komponenten. Naja, und das gehört halt da oben noch dazu. Also beide blauen Boxen, das sind jetzt die, ist der vollständige Satz der linear unabhängigen Lösungen der Dirac-Gleichung. Und also nochmal, ich hatte es fürs obere schon gesagt, ich glaube, die wichtigen Dinge sind, dass halt auch für die negative Lösung, dass zwei linear unabhängige Lösungen existieren. Gerade, dass die auch wieder einen Hinweis auf Spin-Up und Spin-Down bieten, denn hier kann ich halt einmal 0,1 und einmal 1,0 wählen. Ja, die Frage ist halt nach wie vor, aber das werden wir diese Stunde oder nächste Woche dann sehen, wie man halt diese negativen Energielösungen auch sinnvoll noch verstehen oder interpretieren können oder warum die im Rahmen der Dirac-Gleichung kein Problem darstellen. So, das, was jetzt kommt, ist eine eher weniger wichtige Bemerkung, aber trotzdem in der Vollständigkeit. Ich habe dieses N da eingeführt. Also in aller Regel wählt man dieses N folgendermaßen, dass man hat N gleich Wurzel E von K plus M, also dann ist es zumindest eindeutig festgelegt. Das ist also eine Konvention und naja, die Konsequenz von dieser Konvention ist, dass man U-Decker von R von K mal US von K, also wenn ich halt diese Spinoren, die ich hier und hier angeschrieben habe, wenn ich die halt zusammen multipliziere im Skalarprodukt, wobei hat 1 gedeckert wird, dann kommt da was relativ Einfaches raus, nämlich 2 mal E von K Delta RS. Also die sind, wie man es vielleicht eh schon vermuten kann, stehen die sowieso senkrecht aufeinander und jetzt sind sie halt noch in der sinnvollen Art und Weise normiert, sodass ihr Produkt jetzt nicht 1, sondern die Energie ergibt. Also warum das ganz zweckmäßig ist, das geht jetzt hier vielleicht ein bisschen weit und ist nicht notwendig zu diskutieren, aber ja, wenn ihr diesen Normierungsfaktor mal seht oder was, dann könnt ihr vielleicht damit abgleichen oder umgekehrt, wenn halt Rechnungen mit diesen U's gemacht werden und Leute folgern relativ zügig diesen kompakten Ausdruck, wenn zwei zusammen multipliziert werden, dann kommt es halt von der Normierung. Also das könnt ihr, wenn ihr wollt, nachrechnen. Aber wie schon gesagt, für das tiefe Verständnis jetzt von relativistischer Quantenmechanik ist es nicht von großer Bedeutung. Was aus meiner Sicht jetzt wieder wichtig und auch interessant ist, ist der nächste Punkt. Also schauen wir uns mal an, was passiert bei kleinen Impulsen. Also irgendwo, wenn wir jetzt hoffentlich auf dem Weg zu einer besseren Theorie sind, dann muss ja, wenn wir von wieder ins Nicht-Relativistische gehen, also zu kleinen Impulsen, muss ja irgendwie die Schrödinger-Gleichung oder das, was aus der normalen Quantenmechanik bekannt ist, rauskommen. Also machen wir das mal für kleine Impulse. Also das heißt, der Betrag von K soll viel kleiner wie die Gesamtenergie sein. Also die Gesamtenergie kommt nur aus der Masse in Anführungszeichen. Das ist der schwach relativistische Bereich. Da dominieren für positive Energien die oberen beiden Komponenten. Also das ist unmittelbar mal zu sehen hier in der Lösung. Wie gesagt, wenn K deutlich kleiner wie E ist, dann ist E plus M im Wesentlichen 2M. Und dann habe ich halt was, was im Vergleich zur Masse winzig ist, dividiert durch zweimal die Masse. Also dann wird halt das hier etwa 0 für K sehr viel kleiner E. Und hier unten hat man genau das Gleiche. Also mit anderen Worten, wenn ich jetzt nicht relativistische Quantenmechanik mit unserer relativistischen Formulierung betreibe, dann kann ich die unteren beiden Komponenten komplett ignorieren und es treten halt eigentlich nur zwei interessante Komponenten von diesen vier Spinor-Komponenten auf. Und auch das ist halt wieder was also ich sage immer Hinweise auf Spin, was halt diese Hinweise auf den Spin jetzt weiterhin bekräftigt oder verstärkt, denn wenn er halt an die normale Quantenmechanik denkt, Spin war halt ein zweikomponentiges Objekt, jetzt war es vielleicht bis gerade eben erstaunlich, dass wir plötzlich vier Komponenten hatten, aber jetzt sieht man, wenn man halt nicht relativistisch wird, kann man sich auf zwei Komponenten reduzieren und das ist gerade das, was er halt vor einem Jahr in Quantenmechanik 1 gemacht hat. Und naja, für V geht es natürlich völlig analog, also gleiches Argument, da wird halt das hier dann 0 und das hier dann 0. Also mit anderen Worten, die vier Einträge der Dirac-Gleichung, wenn man die jetzt physikalisch interpretiert und sich mal auf nicht allzu große Impulse beschränkt, dann sind ja die oberen beiden Einträge sind die Einträge, die für die positiven Energielösungen da sind, Spin up und Spin down, und die unteren beiden Einträge für die negativen Energielösungen mit Spin up und Spin down. Das ist eigentlich ja ganz nett, vielleicht bis auf das, was noch immer im Raum steht, dass man halt die negativen Energielösungen auch irgendwie noch mit Sinn füllen müssen. Und am Hausaufgabenzettel habt ihr da Dinge dazu drauf und ich habe es auch das letzte Mal gesagt, die Darstellung der Dirac-Matrizen, die ist nicht eindeutig. Also man kann die Komponenten der Dirac-Gleichung halt beliebig umordnen zum Beispiel oder auch linear kombinieren und hat immer noch eine Dirac-Gleichung der gleichen Form. Deswegen diese Darstellung von Gammas, ich glaube, es ist wieder wegwischt schon, die ich euch angegeben habe heute und das letzte Mal, die nennt man Standarddarstellung. Und diese Standarddarstellung, die hat gerade den großen Vorteil von dieser Beobachtung hier. Also die Standarddarstellung, die eignet sich immer dann, wenn ich schwach relativistisch bin, weil dann habe ich zwei sogenannte große und zwei sogenannte kleine Komponenten. Dann ist es irgendwie einfach zu denken, was wichtig ist und was unwichtig ist und wo der Grenzfall zum Nicht-Relativistischen ist. Dagegen andere Darstellungen und am Hausaufgabenzettel, da sollte man aus der Literatur eine andere Darstellung hersuchen, die chirale Darstellung, die hat zum Beispiel dann diese Eigenschaften nicht. Also es steckt natürlich die gleiche Physik drin, aber verständlicherweise, wenn per Konstruktion die oberen beiden und die unteren beiden Komponenten irgendwie linear kombiniert sind, ist es halt nicht mehr in so offensichtlicher Art und Weise vorhanden. Aber die hat natürlich auch ihre Vorteile. Also zum Beispiel ist diese chirale Darstellung gerade fürs Gegenteil gut, wenn ich hochrelativistisch rechne, also masselose Teilchen oder wo der Impuls viel, viel größer wie die Masse ist, dann ergibt sich zum Beispiel in dieser anderen Darstellung eine ähnlich einfache Struktur. Also was ihr mitnehmen solltet, ist nicht notwendigerweise jede Darstellung von Gamma-Matrizen wird euch diese einfache Struktur und zwei große und zwei kleine Komponenten geben, sondern da müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr halt diese spezielle Standarddarstellung, mit der wir jetzt hier begonnen haben, gewählt haben. Also eine Sache will ich jetzt noch machen, das wird heute eine späte Pause dann, aber dann haben wir dieses Kapitel abgeschlossen. Also jetzt haben wir alle linear unabhängigen Lösungen konstruiert und in der Feldtheorie und Quantenmechanik ist ja nichts anderes wie eine Feldtheorie, ist dann halt auch ganz zweckmäßig, nochmal die komplette Lösung hinzuschreiben und das will ich jetzt abschließend machen. Allgemeine Lösung der Dirac-Gleichung. Also es ist eine lineare Differentialgleichung, also haben wir halt Gott sei Dank lineare Superposition und das sieht aus nahezu identisch zur allgemeinen Lösung der Klein-Gordon-Gleichung oder auch zu dem, was aus der Elektrodynamik für zum Beispiel die Wellengleichung oder Maxwell-Gleichungen kennt. Also ich muss jetzt halt über alle Teillösungen, die hier an der Tafel stehen, also im Prinzip all das, was in den blauen Boxen drin ist, drüber summieren mit unbekannten Koeffizienten. Die zeichnen sich einmal durch einen Impuls aus, also muss ich eine Integration d hoch 3k machen. Und dann habe ich halt auch noch diese zwei Vs und diese zwei Us, über die ich summieren muss. Und das geschieht typischerweise, indem man über R und S 1 bis 2 summiert und dann hat man halt unbekannte Koeffizienten, BR, die müssen auch vom Impuls abhängen oder können für jeden Impuls anders sein. Dann hat man dieses UR von K, dann das, was ich immer sehr länglich geschrieben habe, explizit mit E und K, das schreibe ich jetzt ein bisschen kompakter als E hoch minus I KX. Also das soll halt wieder in relativistischer Notation k μ x μ sein und wenn man es halt ausschreibt, ist es dann gerade dieses e von k t minus kx plus und also das waren die positiven Energielösungen, selbiges für negative Energien. Da ist es auch wieder eine Konvention, dass man den Koeffizienten d Stern nennt. Also das ist praktischer, gerade wenn man dann in die Quantenfeldtheorie geht, dk von r, vr von k mal e hoch plus ikr, also das umgekehrte Vorzeichen. Naja, und auch ähnlich wie in der Klein-Gordon-Gleichung, was hier jetzt auch wieder keine sehr tiefe Bedeutung hat. Man wählt in der Regel die Konvention, dass man über d hoch 3k, sondern d hoch 3k minus, mal einen Normierungsfaktor integriert, der so aussieht und das hatte ich damals schon erwähnt, was die schöne Eigenschaft davon ist, dieses Integrationsmaß ist so Lorentz-invariant, also das heißt, wenn ich das Psi in ein anderes Inertialsystem transformiere, dann geht das in sich selber über. Aber also auch, das ist jetzt was in der Vorlesung keine Anwendung findet, also wenn ihr das hier nicht wisst, dann stört mich das nicht und auch wenn ihr die Namen B und die Stern irgendwie anders vergebt, ist das kein Problem. Also was halt wichtig für euch ist, oder was ich vielleicht auch in der mündlichen Prüfung wissen will, ist zum Beispiel diese Integration über K und diese Summe über die beiden Spin-Einstellungen und halt die Tatsache, dass ich positive und negative Lösungen aufaddieren muss. Also wenn er das hier mitnimmt an dieser Zeile, dann habt ihr das verstanden, was ich wollte, und bin ich zufrieden. Gut, mehr, glaube ich, gibt es jetzt nicht zu sagen zur Lösung der Dirac-Gleichung. Ich würde sagen, sie war jetzt nicht wirklich schwierig, es ist halt ein bisschen aufwendiger wegen diesen vier Komponenten, aber eigentlich war die Mathematik sehr geradlinig dahinter. Wobei wahrscheinlich muss man sich das halt in Ruhe vielleicht nochmal angucken oder selber einmal durchrechnen, dass man es wirklich verinnerlicht. Okay, dann ja, machen wir jetzt die Pause und machen um 11.20 Uhr wieder weiter.
Eine Frage, wo kann man die Aufgaben abgeben?
Da habe ich eine Kiste irgendwie durchgegeben. Ach so, ja, bevor er irgendwie rausläuft, wollte jetzt gerade raus. Okay, also jetzt kommen wir zu diesen Lösungen negativer Energie und werden eine Möglichkeit finden, wie die plötzlich nicht mehr negativ sind, sondern auch noch eine sehr, sehr schöne Sache in der Physik erklären. Also es ist ein einfaches Unterkapitel und eine ziemlich coole und geniale Idee. Also das Problem nochmal, Teilchen mit beliebig großen negativen Energien, nämlich, also in unserer Konvention ist eine negative Energie minus E von K, weil halt E positiv definiert ist, und das ist dann minus die Wurzel von m Quadrat plus k Quadrat. Die können aus physikalischen Gesichtspunkten nicht existieren, denn ja, wenn wir zum Beispiel an Thermodynamik oder statistische Physik denken, hätte man Energiegewinn durch Abrutschen zu immer negativeren Niveaus. Also das heißt, wäre unsere Welt so verhalten, dass das existieren würde, würde halt, naja, jedes Teilchen immer tiefer gehen, und das System, also die Welt, würde immer mehr Energie ausspucken. Also das wäre sehr seltsam und ist ja offenbar also nicht der Fall. Und dieses Problem, also wollen wir jetzt wegbringen. Man kann natürlich sagen, man wirft die Hälfte der Lösung in der Dirac-Gleichung oder was weg, aber das ist natürlich auch nicht das, was man haben will, von Hand da irgendwas reinzustecken. Und der Ausweg und diese ja schon ziemlich nette Idee ist das sogenannte Dirac-See. Naja, und was da dahinter steckt, ist erstens, dass man mal davon ausgeht, dass das Pauli-Prinzip gilt. Also das wisst ihr wahrscheinlich sogar aus der Schule ja noch. Zwei gleichartige Fermionen, also zum Beispiel Elektronen, Die können nicht im selben Zustand sein. Und ja, also jetzt die Kernidee hinter diesem Dirac-See, das Vakuum, das könnte ja so sein, dass nicht nichts da ist, sondern dass im Vakuum alle negativen Energieniveaus besetzt sind. Also kann man vielleicht ein Bild mal dazu skizzieren. Also hier ist die Energie jetzt aufgetragen und das hier ist die Energie 0. Naja, dann kann man sich überlegen, welche Energieniveaus haben wir. Also die positiven, die beginnen mit einem Teilchen der Masse m, gerade bei m. Und die negativen, die beginnen oder enden halt auch bei m. So, und jetzt hat man halt hier unten beliebig viele und hier oben beliebig viele, also die sind halt beliebig dicht, weil das dann entsprechende Impulse oder was durchnummeriert wird, und ich mache noch einen Faktor 2 oder was da dazwischen wegen dem Spin, wo wir gesehen haben, also positive und negative können ja einmal Spin up und Spin down haben. Naja, und das Vakuum, das ist jetzt halt so zu verstehen, dass sozusagen hier ist alles besetzt und hier oben, da ist noch alles frei. Das wäre das, was wir als leeren Raum wahrnehmen. Also zumindest wäre so eine Konfiguration halt stabil, weil wegen Pauli-Prinzip, wenn da unten halt alles voll ist, dann kann ja ein Teilchen nicht weiter runterfallen, weil es sozusagen von denen, die halt drunter liegen, komplett blockiert ist. Also diese Schwierigkeit, die ich jetzt hier notiert habe, Energiegewinn durch Abrutschen zu immer negativeren Niveaus, das ist eigentlich nur dann ein Problem, wenn ich keine Fermionen, sondern wenn ich Bosonen habe. Aber solange ich das Pauli-Prinzip habe und da unten voll bin, dann ja, gibt es eigentlich kein Problem. So, die Frage ist, ist jetzt das irgendwie ein sinnvolles Bild und liefert es halt vielleicht nicht nur rettet es nicht nur die Theorie, sondern erklärt gleichzeitig noch einige interessante Physikphänomene? Und die Antwort ist ja. Also kann man sich relativ einfach klar machen. Also überlegen wir mal, wenn das jetzt erfüllt ist, wie kann man einfache physikalische Systeme realisieren? Also das Einfachste, das wäre ein einzelnes Elektron mit Impuls K. Das wäre halt das Bild wieder oben. Also vielleicht soll ich da unten noch den Bezug zur Überschrift setzen. Also das hier, dass da halt alles voll ist, das nennt man gerade den Dirac-See. Also der Dirac-See ist halt diese unendliche Menge von Fermionen, die da unten drin liegen, bis halt das letzte Energieniveau besetzt ist. So, also ein einzelnes Elektron mit Impuls K, das ist halt so eine Konfiguration wie da oben, also der komplette Dirac-See, plus dass halt bei entsprechendem Impuls und Spin-Einstellung ein weiterer Zustand da oben besetzt ist. Also Energieniveau plus E von K gleich plus Wurzel m Quadrat plus K Quadrat zusätzlich besetzt. Naja, nochmal eine grobe ähnliche Skizze malen. Aber die ist, glaube ich, nicht schwierig sich vorzustellen. Dass halt hier wieder diese Niveaus und hier diese Niveaus und wie gesagt, das da unten, das ist komplett voll. Und jetzt habe ich halt da oben noch ein zusätzliches. Das wäre dann mein Elektron. Was jetzt interessanter ist, wenn man sich überlegt, ja, was passiert jetzt zum Beispiel, wenn ich so etwas Ähnliches mache wie hier, aber nicht oben was dazu nehme, sondern unten mal eins rausnehme. Das wäre ja auch eine einfache und kleine Veränderung von so einer Konfiguration. Und ja, wie man sich überlegen kann, und das ist eigentlich gerade diese tolle Sache an diesem Dirac-See, das gibt jetzt ein Antiteilchen mit positiver Energie, wie wir gleich sehen werden. Also das ist dann ein einzelnes Positron mit Impuls K. Und das wird halt dadurch realisiert, dass Energieniveau minus I von K gleich plus m Quadrat, nicht plus, sondern minus m Quadrat plus k Quadrat, das ist nicht besetzt. Und das nennt man dann auch oft als, oder bezeichnet man als Loch, so ein Loch im Dirac-See. Naja, und was macht ein Loch im Dirac-See? Also jeder Zustand oder jedes Niveau im Dirac-See trägt zur Energie bei, aber trägt negativ zur Energie bei. Und wenn ich jetzt ein Loch reinbaue, dann nehme ich ja negative Energie raus. Was bedeutet, ein Loch trägt mit positiver Energie bei. Also das heißt, ein bisschen paradox im ersten Moment, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, an die Denkweise, dann geht es ja ziemlich schnell leicht von der Hand. Ich baue ein Loch ein, führt damit Energie zu und habe damit in Form von einem fehlenden Teilchen irgendwo ein Teilchen mit positiver Energie, so wie wir es eigentlich haben wollen, generiert. Also Loch im Dirac-See erhöht Gesamtenergie, also hat positive Energie, aber also wenn wir jetzt zum Beispiel an geladene Teilchen denken, die Ladung des Lochs hat umgekehrtes Vorzeichen. Also wenn wir Elektronen jetzt beschreiben, wenn ich von positiven zu negativen Energieniveaus gehe, die Ladung von diesen Zuständen, die wird sich nicht verändern. Also egal ob positive oder negative Energieniveaus, das sind sozusagen alles, ich mal so zwei Stück ein für die zwei Spin-Einstellungen, das ist da unten halt voll und da oben dann komplett leer. Naja, und was passiert, wenn ich jetzt hier wieder eins rausnehme, also ein Loch erzeuge, dann nehme ich ja eine negative Ladung weg und das ist ununterscheidbar physikalisch von der Tatsache, als dass ich eine positive Ladung hinzufüge. Also man kann den Ladungen nicht absolut messen, sondern man kann immer nur Ladungsdifferenzen messen. Und naja, das gibt halt gerade das, was ich eigentlich als Ausgangspunkt schon gemacht habe. Ein Loch im Dirac-See, das ist nichts anderes wie ein Elektron mit umgekehrten Vorzeichen in der Ladung, aber nach wie vor positiver Energie. Und ja, also das ist eigentlich gerade die tolle Sache von diesem Dirac-See und damit auch der Dirac-Gleichung und diesem ganzen Formalismus, was jetzt plötzlich klar wird, wenn man sich dieser Interpretation, die ja konsistent und sinnvoll ist, anschließt. Die Theorie, die sagt die Existenz von Antiteilchen voraus. Also das ist ja gerade das, was sofort in der Physik ja, viel schöner ist, als wenn man irgendwas halt erklären kann. Wenn man jetzt irgendwas was löst und plötzlich kommt noch zusätzlich was dazu. Und diese Vorhersage von Antiteilchen, also mittlerweile weiß man ja, dass das der Fall ist, also zu jedem geladenen Teilchen gibt es halt ein Antiteilchen zum Elektron, Positron, zum Quarken, Antiquark und so weiter. Und das liefert halt dieser Formalismus mit. Also das, was ursprünglich ein Problem war mit den negativen Energien, das ist jetzt nicht nur kein Problem mehr, sondern war, glaube ich, damals auch ein Riesenerfolg in der theoretischen Physik, weil halt noch was vorhergesagt wurde, was alles andere als verständlich war und dann, ich glaube, sogar nach der Dirac-Gleichung später erst experimentell gefunden wurde, diese Antiteilchen. Also deswegen, das, was hier an der Tafel steht, ist wirklich oder war und ist auch immer noch, denke ich, ein großer Schritt in der Physik gewesen und aus meiner Sicht auch wenn es einfach letztendlich ist, die Idee eine sehr, sehr gute Idee gewesen.
Aber man müsste ja für jedes Fermion so einen See
brauchen. Genau, jede Sorte von Fermion hat jetzt halt so einen See, wenn man sich dieser Interpretation anschließt. Und ja, also es gibt einen Quarksee, einen Elektronensee, weiß nicht, was hat man noch für Fermionen, Neutrinosee und so, so ist es ja. Also ja, ergänze ich vielleicht noch ein äquivalentes Bild, wobei das ist, glaube ich, nicht sehr überraschend, wie das aussieht. Also so ein Positron wäre dann halt ein Loch, das ich jetzt irgendwie aussparen muss in meiner Besetzung da unten. Also das wäre E minus und das hier wäre ein E plus, was wir da hinten gemalt haben. Auch so typische Prozesse in der Elementarteilchenphysik, wie Elektron-Positron-Paarerzeugung. Also vielleicht habt ihr so Diagramme mal in Elementarteilchenphysik gesehen oder so. Wie rum man jetzt das malt, ist nicht von Bedeutung. Also mal zum Beispiel ein Photon, das ist diese Schlangenlinie. Und man hat dann ein Elektron und ein Positron. Sowas kann man jetzt halt auch wieder gut verstehen. Also warum kann in so einem Übergang ein Elektron-Positron-Paar erzeugt werden? Das ist halt, wenn ich wieder dieses Bild hier mal mit diesen Energieniveaus, da wird halt jetzt ein Teilchen von da unten, das wird halt nach da oben gehoben. Also Teilchen wird von minus E nach plus E gehoben. Und das ist halt dann die Kombination dieser beiden einfachen Fälle, dass ich einmal da oben was drin sitzen habe, also ein neues Elektron, und da unten ein neues Loch, also das heißt ein neues Positron. Naja, und was ist die minimal notwendige Energie für so einen Prozess? Kann man sich auch überlegen. Ich muss ja mindestens diese Differenz hier überwinden zwischen diesen beiden Energieniveaus, positiv und negativ, und das ist halt 2m. Mindestens notwendige Energie 2m, und das ist halt auch sehr vernünftig. Genau das erwartet man halt bei so einem Prozess. Also das kann nur dann passieren, wenn halt das, was hier dranhängt oder so, Energie hat, die groß genug ist, um mindestens zweimal die Masse von diesen neu erzeugten Teilchen da zu generieren. Ja, also ich habe es gesagt, aber ich schreibe es nochmal auf, weil es wirklich wichtig ist, der Dirac-See. Der löst nicht nur das Problem der negativen Energien, sondern der erklärt hat auch die Existenz von Antiteilchen. Das, was halt ein bisschen schade ist, oder zumindest damals war, für Bosonen funktioniert dieses Argument natürlich nicht. Und man hat Bosonen, man hat zum Beispiel die Photonen, das wären Bosonen, oder also heutzutage weiß man, dass man das Higgs-Teilchen hat, für die Klein-Gordon-Gleichung funktioniert halt dieses Argument nicht. Also da kann man keinen See oder was einführen, der voll ist, weil dieser See, der stürzt halt in sich zusammen. Für Bosonen ist natürlich nicht garantiert, dass keine zwei in einem Zustand sein wollen. Im Gegenteil, die, das kann man ausrechnen, die können nicht nur in einem Zustand sein, die wollen alle in einem Zustand sein. Je mehr Bosonen in einem drin sind, desto lieber gehen da noch weitere rein. Also das ist also ein bisschen der Schwachpunkt, den man auch im Kopf behalten sollte, betrachtungsweise. Ist zum Beispiel in Festkörperphysik sehr erfolgreich. Also soweit ich da weiß, behandelt man da halt hauptsächlich Elektronen, aber scheitert für Bosonen. Wenn er so Bücher über relativistische Quantenmechanik liest, es gibt noch einen zweiten Ausweg, wobei den will ich ja nicht vorführen. Also erstens ist es ein bisschen umständlich und kostet wieder mehr Zeit und ich finde es auch nicht sehr ästhetisch. Also das, wer Interesse hat, das nennt sich Feynman-Stückelberg-Interpretation. Also da, grob gesprochen, was die behaupten oder als Interpretation vorschlagen, ist, dass Antiteilchen Teilchen sind, die sich rückwärts in der Zeit bewegen. Also dann kriegt die Zeit ein umgekehrtes Vorzeichen und dann kann ich sozusagen das negative Energievorzeichen rüberschaufeln von der Energie in die Zeit. Und naja, diese Feynman-Stückelberg-Interpretation, die würde halt auch für Bosonen funktionieren. Nachdem aber ohnehin die relativistische Quantenmechanik, wie man heutzutage weiß, nicht die vollständige Theorie ist, also nicht das Ende, sondern da halt die Quantenfeldtheorie irgendwann dann als bessere Theorie greift, glaube ich, macht das wenig Sinn. Das mit dem Dirac-See, finde ich, ist sehr pfiffig und da kann man einiges verstehen und das ist ein sehr geradliniges Argument. Und das andere lasse ich, wie gesagt, aus diesen Gründen aus, weil ich so ein bisschen konstruiert finde und nicht wirklich sehe, was man jetzt da wirklich versteht und ich euch eh raten würde, wenn ihr da tiefes Interesse habt, in die Quantenfeldtheorie zu gehen irgendwann. Ja. Also so viel zu diesen Lösungen negativer Energie. Also jetzt nochmal vielleicht einen Schritt zurückzutreten. Wir haben jetzt schon mit der Dirac-Gleichung zwei richtig gute Dinge erreicht, also nicht nur eine relativistische Formulierung der Quantenmechanik, die auf einem guten Weg ist, also erinnert euch, beide Probleme der Klein-Gordon-Gleichung sind gelöst, die negativen Energien über den Dirac-See und die nicht mögliche Wahrscheinlichkeitsinterpretation haben wir auch kuriert und das war aber nicht alles, sondern gleichzeitig wurden eigentlich zwei tolle Sachen noch mitgeliefert und automatisch erklärt. Das eine war der Spin. Den Spin haben wir auch nicht von Hand reingesteckt, sondern der kam raus. Also in dem Versuch halt, diese Wahrscheinlichkeitsinterpretation zu erhalten und die relativistische Energie-Impuls-Beziehung einzubauen. Das hat uns gezwungen, Matrizen zu verwenden und Spinor-Komponenten einzuführen. Also der Spin wurde sozusagen vorhergesagt und jetzt hier halt diese Antiteilchen. Also das, also wenn denen die Klein-Gordon-Gleichung halt nicht insofern langweilig war, weil sie nur zu Problemen geführt hat, hat die Dirac-Gleichung jetzt nicht nur die Probleme gelöst, sondern hat zwei ja, schon irgendwo faszinierende Phänomene automatisch vorhergesagt. Also deswegen ist man da sicher auf einem guten und richtigen Weg und lohnt sich auch, relativistische Quantenmechanik halt zu verstehen. Gut, also jetzt kommt wieder so ein bisschen längeres technisches Kapitel, und zwar will ich jetzt nochmal das, was wir immer so als Andeutungen gesehen haben, dass das der Spin wird, das will ich jetzt halt nochmal sauber zeigen und vorrechnen, dass das wirklich sinnvoll als Spin interpretiert werden kann und auch, was ist der Spin-Operator und so weiter. Viel Zeit haben wir nicht mehr, aber doch eine Kleinigkeit können wir vielleicht noch machen in den 5 Minuten. Die ist auch relativ losgelöst vom Rest des Kapitels. Also wie gesagt, es soll ein bisschen detaillierter jetzt noch um Spin gehen. Die erste Aussage, die Dirac-Gleichung, die beschreibt ein freies Teilchen. Also Potenziale haben wir ja bisher nicht angeschaut. Und ein freies Teilchen ist ein rotationsinvariantes System. Naja, und für rotationsinvariante Systeme, das denke ich, wisst ihr aus der Mechanik schon, da habt ihr eine Erhaltungsgröße, nämlich den Drehimpuls. Und das wird oder sollte auch hier jetzt so sein, der Gesamtdrehimpuls J. Also das ist halt Summe aus Bahndrehimpuls und Spin, das ist eine Erhaltungsgröße. Der nächste Punkt, also das hatte ich bestimmt schon 10-mal gesagt, jetzt Verwendung der Pauli-Matrizen als Bausteine der Gamma-Matrizen und Existenz von jeweils 2 Lösungen mit gleichem Impuls, sowohl für Teilchen wie auch Antiteilchen, legt nahe, dass die Dirac-Gleichung Teilchen mit Spin beschreibt. Naja, und also wenn wir das vermuten, dass das das Spin ist und gleichzeitig, ich meine, das ist auch in gewisser Weise was vielleicht die Leute damals noch nicht so hundertprozentig realisiert hatten, aber was ihr aus euren Grundvorlesungen schon ganz gut wisst, also ein Spin habt ihr wahrscheinlich als so Eigendrehbewegung des Teilchens kennengelernt, also ein Spin ist mit dem Drehimpuls verknüpft, also wenn man dieses Wissen, das ihr da habt, auch reinsteckt, dann ist ziemlich klar, wenn der Gesamtdrehimpuls erhalten ist und der die Summe aus Bahndrehimpuls und Spin ist, dass wahrscheinlich der Bahndrehimpuls allein nicht erhalten sein wird, weil halt ein Beitrag fehlt. Und das will ich jetzt gerade noch nach- und ausrechnen. Erwartung dann Drehimpuls L gleich R Kreuz P ist eine Erhaltungsgröße. Naja, und wie kann man das prüfen? Ist nicht schwierig. Man rechnet den Kommutator aus zwischen Spin-Operator und Hamilton-Operator. Und, also, nicht Spin-Operator, sorry, zwischen Bahndrehimpuls-Operator und DSR Kreuz P. Und der Hamilton-Operator, da gehen wir jetzt in diese, ja, meistens nicht sehr nutzbringende Darstellung, aber hier hilft so ein bisschen mit diesen Alpha-Matrizen und dieser Beta-Matrix. Und wenn ihr euch da erinnert, der Hamilton-Operator, der war Alpha mal P plus Beta mal M. Das war unser linearer Ansatz für die Dirac-Gleichung oder von Hamilton-Operator der Dirac-Gleichung. Gut, und den Kommutator kann ich ausrechnen. Beta, das ist eine Konstante mit irgendwas im Kommutator, das wird immer weggehen. Vielleicht sollte man hier auch jetzt Dächer noch setzen. Und was auch verschwinden wird, ist der Impuls mit sich selber im Kommutator. Also kann ich den Teil schon rausziehen aus dem Kommutator und dann bleibt mir stehen, Kommutator von R, Alpha mal P, Kreuz P. So, und das hier, das ist kein so schwieriger Kommutator, der Kommutator von R und P, was gibt der? IH quer oder I in natürlichen Einheiten mit einem Della-Symbol noch, der die Komponenten von R und P gleich macht. Also nur X und PX gibt einen nicht verschwindenden Kommutator, Y und PY und so weiter. Also das heißt, was hier halt übrig bleibt, ist ein I vom Kommutator und die entsprechende Komponente von Alpha, also I Alpha Vektor, mit anderen Worten zusammengefasst, ist das I Alpha Kreuz P. Naja, und das ist halt im Allgemeinen ungleich Null, hängt vom Impuls ab. Und das ist genau das, was wir erwartet haben, also Erwartung erfüllt. Also was wir jetzt in der nächsten Stunde halt machen werden, ist, wir werden den Spin-Operator uns so zusammenbasteln, dass er halt gerade das Ganze kittet. Also wenn ich jetzt hier statt L, L plus S einsetze, was halt dieser Gesamtdrehimpuls J ist, dann muss halt da 0 rauskommen. Also müssen wir jetzt irgendwie eine Größe finden, die halt jetzt nicht wieder Drehimpuls auf R und P wirkt, sondern halt irgendeine 4x4-Matrix ist und in diesen Spin-Komponenten wirkt, was halt dann gerade das Umgekehrte hier zur Verfügung stellt im Kommutator und damit das Ganze dann 0 wird. Es ist so ein bisschen von Hand hingebastelt, aber auf der Ebene ist es wahrscheinlich nicht anders zu machen. Später, wenn er dann auch wieder Feldtheorie, der Quantenfeldtheorie für Fermionen macht, habt ihr im Prinzip die Dirac-Gleichung in der Wirkung stehen, wenn man so will. Und da habt ihr dann eine theoretische Waffe zur Verfügung, wo ihr direkt dieses Zeug, also zum Beispiel den Gesamtdrehimpuls ausrechnen könnt und seht, dass Drehimpuls und Spin dazu beiträgt. Nämlich, was wird es sein? Also wie kann ich aus einer Wirkung eine Erhaltungsgröße ausrechnen? Ich meine, in Mechanik habt ihr das mal gesehen, mit dem Noether-Theorem. Kennt ihr das? Ja, also man gibt halt Rotationssymmetrie, wie ich es da oben hingeschrieben habe, vor, ein rotationsinvariantes System und man nimmt dann die Dirac-Wirkung und dann kommt man per Konstruktion auf das. Aber wie schon gesagt, hier haben wir ja eigentlich keine Wirkung, sondern nur eine Wellengleichung, deswegen ist das so ein bisschen mehr fußgängermäßig. Aber also, ja, das glaube ich, war klar oder motiviert, dass halt irgendwas fehlt zum Gesamtdrehimpuls und das besorgen wir uns das nächste Mal. Und ich nehme an, sorry, jetzt habe ich schon deutlich überzogen. Genau, machen wir am Dienstag da weiter. Dann schon mal schönes Wochenende.